Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Ich behaupte jetzt einfach mal ungeprüft, ich habe in diesen Tagen einen der schönsten Arbeitsplätze der Welt. Klar, auch wir hier im Radio arbeiten mittlerweile natürlich ziemlich vereinzelt. Wir arbeiten auf Abstand, viele von uns zu Hause. Man begegnet kaum jemandem mehr. Aber ich sitze den halben Tag lang mit dem Ohr ziemlich nah an einem verschneiten Park und habe den ganzen Tag, jeden Tag gerade so angenehm, glücklich, rodelnde Kinderstimmen-Atmo im Hintergrund. Das lässt fast vergessen, dass gerade Kinder zu den ziemlich betroffenen Gruppen des Lockdowns gehören. PsychologInnen, Ärzte, Ärztinnen, Fachleute für Bildung machen gerade immer mehr darauf aufmerksam. Aber trotzdem wird es heute bei den erfahrungsgemäß länger dauernden Gesprächen von Bund und Ländern wohl keine allzu schnellen, allzu großen Erleichterungen geben in Sachen Schule, aber ja vielleicht eine Richtung. Was wir wissen, bespreche ich mit Panayotis Gavridis aus unserem Hauptstadtstudio. Erstmal grundlegend vielleicht, es bleibt, wie es ist, noch länger, das scheint klar.
Ja, das sieht sehr stark danach aus, dass der Lockdown, der Shutdown verlängert wird. Das Kanzleramt will ihn verlängern um einen Monat bis zum 14. März. Die Länder sagen nein, wir wollen nicht ganz so lange, nur bis zum 7. März. Und Angela Merkel, das liest man zumindest von einer Vorlage, die seit heute Morgen kursiert, die rückt ab. Die Kanzlerin von der 50er-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche. Demnach sind Öffnungen zum Beispiel für den Einzelhandel, die seien erst bei einer stabilen deutschlandweiten 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen möglich. Der Grund ist die Angst vor der Mutation und die Länder sagen, ob und wann überhaupt geöffnet wird. Das soll erst am 3. März besprochen werden. Da gibt es auch eine Vorlage unter Berücksichtigung der neuen Virusvarianten. Sie sagen, Ziel ist immer noch diese 50er-Inzidenz, die wir ja seit Monaten hören, und möglichst unter 35. Dann könnte man schrittweise Einzelhandel, Kultur und Sport dann in Gruppen wieder öffnen und ermöglichen und auch Gastronomie und Hotels. Aber das sind alles Entwürfe. Noch steht nichts fest. Noch gucke ich hier auf den Fernseher und es wird wahrscheinlich, wie Sie es gesagt haben, noch ein paar Stunden dauern, bis da wirklich dann die Entscheidungen verkündet werden.
Was wir ja auch eine ganze Weile schon immer wieder hören, ist, wenn dann zuerst an die Kinder denken, zuerst die Schulen, zuerst die Kitas. Aber wohin könnte man bei diesem Punkt denn wirklich kommen? Wie weit könnte man da Zuversicht aussprechen heute?
Ja, man hat das im Vorfeld ja auch immer betont. Der Bereich soll als erster schrittweise wieder geöffnet werden. Das findet sich so wieder in den Vorlagen. Man setzt da auf Masken, Lüften, Hygienemaßnahmen, aber auch Schnelltests. Wichtiger Punkt, der auch dann sozusagen mittlerweile in den Entwürfen drin ist, der war gestern so noch nicht drin. Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung. Ich habe mal daraus zitiert. Also theoretisch kann das auch sehr bald sein. Baden-Württemberg zum Beispiel oder Hessen, auch Sachsen, die wollen ja relativ früh Kitas und Grundschulen wieder öffnen. Und ein Punkt, den finde ich dann doch ganz wichtig, das berichtet die dpa, dass man prüfen will, ob eben Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, ob sie früher als geplant geimpft werden können. Konkret geht es darum, dass Lehrkräfte und Erzieherinnen in der zweiten statt bisher geplant in der dritten Prioritätsstufe für Impfungen einzuordnen sind. Zum Vergleich, wir sind gerade noch in der ersten Phase, wo eben die Älteren über 80-Jährigen geimpft werden und medizinisches Personal, und das soll noch bis Ende März dauern. Und dann vielleicht ab Ende März könnte es sein, dass dann eben dann Kita-Personal und Schulpersonal dazu zählt.
Sie haben es gesagt, es wird dann immer noch Stück für Stück geguckt, wer was wie macht. Kultur und Bildung ist Ländersache, Chefsache scheint Frisur so ein bisschen, denn man hat sich die Friseurbranche rausgepickt. Wie und warum ausgerechnet?
Naja, wer sich daran erinnert, bei dem Lockdown Light, also vor diesem Lockdown, den wir jetzt haben, im Herbst durften ja Friseursalons noch geöffnet bleiben, während alles andere im Prinzip dicht war. Und erst seit Mitte Dezember sind sie komplett zu mit Beginn des Shutdowns. Also den Friseursalons wurde immer wieder da eine besondere Rolle beigemessen. Warum Friseursalons? Das ist meine Interpretation. Ja, man misst ihnen offensichtlich eine große Bedeutung zu. Und in den Entwürfen steht, begründet, auch hier ist ein Zitat interessant, vor dem Hintergrund der Bedeutung von Friseuren für für die Körperhygiene und der jetzt bereits seit längerem bestehenden Schließung erscheint es erforderlich, die Inanspruchnahme zu ermöglichen, da erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen sind. Also, das mag jetzt erstmal komisch klingen, aber wenn man tatsächlich überlegt, dass ältere Menschen auch eben aus Gründen der Körperhygiene tatsächlich auch zu einem Friseur müssen oder Friseurinnen und Friseure zu ihnen, zum Beispiel in ein Pflegeheim kommen müssen, dann kann das auch plausibel eben erscheinen. Und Innenminister Horst Seehofer hatte auch in der Vergangenheit dafür geworben, weil er davon sprach, dass ja im Prinzip ja jeder sich aktuell illegal in Anführungsstrichen sich die Haare schneiden lässt, dass man das eben dann doch legalisiert in Anführungsstrichen wieder ermöglicht, damit man das auch kontrollieren kann. Man muss aber einschränken ab 1. März, das scheint jetzt die Einigung zu sein, sollen Friseurinnen und Friseure wieder arbeiten dürfen, aber mit strengen Schutzmaßnahmen.